2 für viele.
Systemspringer.
Hallo, eine neue Runde. Ich beginne heute nicht mit herzlich willkommen, weil wir wollen es mal ein bisschen anders machen. Genauso wie heute unsere Aufnahme ganz anders und ganz komisch ist. Hi Jessie.
Hi Saskia.
Damit ihr wisst, wie wir hier sitzen. Also ich sitze krank zu Hause vor meinem Laptop, sehe Jessie, habe aber Kopfhörer auf, damit wir keinen Doppelton haben. Und Jessie sitzt genauso zu Hause. Und ja, wir probieren das Ganze heute mal so und wir hoffen, es klappt.
Vielleicht wird es die Aufnahmen demnächst ja öfter so geben, übers Internet.
Ja. Jessie, was ist heute das Thema?
Netzwerkarbeit.
Netzwerkarbeit. Was bedeutet denn Netzwerkarbeit?
Ganz einfach gesagt, wir sind ja so ein bisschen Alleinkämpfer an der Schule und brauchen dafür natürlich Partner, weil wir die Arbeit ja nicht alleine schaffen können. Und ja, da holen wir uns immer Hilfe aus jeglichen Bereichen, die wir heute mal ganz kurz vorstellen wollen.
Genau, ich habe auch ChatGPT gefragt, was die dazu sagen, was Netzwerk in der Schulsozialarbeit ist. Und ChatGPT hat gesagt, es ist ein zentraler Bestandteil, um soziale, emotionale und bildungsbezogene Herausforderungen ganzheitlich zu unterstützen.
Das war sehr hochtrabend, aber ja.
Aber schön zusammengefasst. Ja. Danke KI dafür. Es ist total komisch, so zu sprechen, weil ich will das Mikro immer dir an Bildschirm halten, damit du antworten kannst. Das irritiert.
Kannst du ja trotzdem machen, aber man hört es dann nicht mehr.
Nee. Jessie, erzähl mal, Netzwerkpartner, wer sind denn so die wichtigsten Netzwerkpartner, mit denen wir wirklich täglich zu tun haben?
Also es ist ja ganz unterschiedlich so ein bisschen, aber tagtäglich arbeiten wir mit den Lehrkräften auf jeden Fall zusammen, mit der Schulleitung und je nachdem, welche anderen Professionen man noch in der Schule so hat, also pädagogische Mitarbeiter, Erzieher, Horterzieher, Eltern, weiß nicht, zählt so Schüler auch dazu?
Tatsächlich ja. Okay. Also eigentlich habe ich es nicht gemacht, aber ich habe ja gestern, wo ich zu Hause war, auch Zeit gehabt zu recherchieren. Und tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob Schüler auch oder Schülerinnen auch unsere NetzwerkpartnerInnen sein können. Aber letztendlich ja, weil die ja auch wiederum für eine positive Beziehung untereinander zuständig sind. Also wir arbeiten ja auch oftmals mit Schülern, damit es anderen Schülern wiederum gut geht, um einfach auch ein gesundes, einheitliches, ganzheitliches Schulklima zu schaffen. Und somit würde ich sagen, sind sie schon ein Stück weit unsere NetzwerkpartnerInnen.
Ja, das stimmt natürlich. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie so deine Schule ist. Wenn du jetzt eine ganz starke Brennpunktschule hast, arbeitest du vielleicht auch tagtäglich mit dem Jugendamt zusammen oder mit dem Ordnungsamt. Oder halt auch nicht. Also das kommt dann immer drauf an, wie deine Schule einfach ist.
Genau, und wir würden das gerne mal anhand unserer Schulen als Beispiel quasi machen, beziehungsweise unseres Landkreises. Ihr werdet dann für euch sicherlich andere NetzwerkpartnerInnen haben, aber vielleicht deckt sich das ein oder andere oder die Stellen heißen einfach nur anders bei euch. Ich habe das Ganze mal untergliedert in Beratungsstellen, Kitas und Horte, Ämter und Behörden, Betreuungseinrichtungen und Vereine und weitere NetzwerkpartnerInnen.
Ich hab meinen Zettel auch untergliedert, aber ein bisschen anders als du tatsächlich. Ich kann es ja mal kurz vorlesen.
Erzähl mal.
Ich habe Ämter.
Habe ich auch.
Quasi externe, die am Kind arbeiten, interne Netzwerkpartner in der Schule, externe Partner für Projekte und Gremien.
Ja, das ist auch eine gute Eingliederung.
Mal gucken.
Wir hangen uns einfach mal lang, würde ich sagen.
Ja.
Oder?
Ja.
Und schauen dann mal, wo wir noch ergänzen können. Also als erstes würde ich mich widmen Kitas und Horte. Jessie, wieso sind das denn so wichtige NetzwerkpartnerInnen für uns? Beziehungsweise betrifft das alle Kitas im Umkreis? Was ist damit gemeint?
Also Kindergärten sind insofern, ja, ich sage jetzt mal nur wichtig, wenn die Einschüler dann zu uns kommen, die zukünftigen, dass man da auch einfach schon was über die Kinder erfahren kann, auch welche Probleme es gab, damit der Übergang einfach reibungsloser abläuft. Das heißt, es sind dann nicht alle Kitas im Landkreis oder in der Stadt, sondern nur die, von denen ja auch dann Kinder zu uns auf die Schule kommen. Und bei den Kindergärten ist es ja nicht so wie bei den Schulen, zumindest bei uns im Landkreis nicht, dass es nach Einzugsgebiet geht, sondern man kann sich einen Kindergarten ja mehr oder weniger aussuchen.
Und Horte? Wieso arbeiten wir mit Horten zusammen?
Horte sind ja mehr oder weniger in den Schulen angegliedert, also zumindest räumlich angegliedert. Das heißt, unsere Kinder gehen nach Schulschluss zum Großteil in den Hort, verbringen da ihren Nachmittag, bis Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer, sie dann abholt. Und auch da können natürlich Probleme auftreten oder man kann mit den Horten Projekte machen.
Genau, und letztendlich arbeiten wir ja alle an den gleichen Kindern. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man da im Austausch ist. Und wir merken das auch im schulischen Alltag immer wieder, dass Probleme, die im Hort auftreten, uns als Schule am nächsten Tag betreffen. Mhm. Aber auch umgedreht, Dinge, die natürlich in der Schule waren, sind dann mit einem Hammerschlag 12.45 Uhr natürlich nicht verflogen, sondern gehen mit in den Hort rüber.
Ist ja auch ganz logisch, weil ja dieselben Kinder wie aus der Schule auch in den Hort gehen am Ende.
Wobei es auch da wieder, und das ist das, was mich total nervt, diese Datenschutzsache, ist eigentlich, darfst du dich ja mit dem Hort dann wieder nicht austauschen. Also du dürftest ja noch nicht mal hingehen und sagen, ihr müsst heute auf Paulchen aufpassen, der hat heute einen ganz schlechten Tag in der Schule. Also das sind halt so Dinge, wo ich mich frage, ja, aber das ist Datenschutz.
Also es betrifft ja auch nicht nur unsere Netzwerkarbeit, so die Kinder speziell, sondern auch Organisatorisches. Also ich spreche zum Beispiel mit dem Hort ab, ich möchte in den Ferien den und den Ausflug machen und die Kinder würden danach noch in den Hort gehen, weil die Eltern die Kinder halt nicht 14 Uhr abholen können. Ist das in Ordnung oder habt ihr selber einen Ausflug an dem Tag?
Also nicht nur Negatives, was da erzählt wird, sondern auch Positives.
Ja.
Jessie, mit wem arbeitest du noch so zusammen?
Ich würde jetzt einfach mal bei meiner Kategorie intern bleiben, wo ich Hort und Kita habe. Das ist natürlich das Schulteam. Und das ist ja eine ganz enge Zusammenarbeit, weil es betrifft ja immer die Kinder und die Abläufe in der Schule. Das heißt, mit dem Schulteam sprechen wir ab, wie läuft es gerade mit den Kindern, wo gibt es Probleme, wo können wir helfen. Auch die Eltern holen wir da natürlich mit ins Boot. Aber grundsätzlich geht es bei den Netzwerkpartnern eigentlich um Probleme, die gelöst werden müssen zusammen.
Naja, und da ist auch wieder dieses große Thema Datenschutz. Könnte ich mich schon wieder drüber aufregen. Du machst es bestimmt genauso wie wir. Zur Schulaufnahme von den zukünftigen ersten Klassen wird eine Schweigepflichtsentbindung, wo drauf steht, schulbezogene und persönliche Dinge des Kindes im Austausch mit dem Schulpersonal, in Klammern Schulleitung, pädagogischer Mitarbeiter und so weiter. Förderschullehrkraft ist ja bei uns noch.
Was klärst du denn mit dem Schulteam und den Eltern noch außer Problem? Wie arbeitest du noch mit denen zusammen?
Na, auch Projekte natürlich. Und bei uns im Sachbericht, den wir monatlich schreiben müssen, würde ich jetzt gerne mal vorlesen, Zusammenarbeit mit Lehrkräften. Und zwar Fallberatungen natürlich im multiprofessionellen Team in der Schule. Aber auch Austausch mit und Beratung von Lehrkräften zu individuellen Herausforderungen der Lehrkraft. Also das meint nicht nur Probleme der Schüler, sondern auch so der individuelle Dinge halt, die Lehrer betreffen.
Mhm.
Und Beratungen der Lehrkraft, um gemeinschaftlich gelingende Bedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen.
Ja.
Also was die gesamte Schule betrifft, das gesamte Schulsystem in dem Fall. Und natürlich Maßnahmen und Projekte, wie schon genannt, um das Ganze einfach angenehmer zu gestalten, den Schulalltag.
Sehr schön vorgelesen.
Klärst du noch andere Dinge mit den Lehrern, die wir jetzt nicht genannt haben? Oder mit den Eltern?
Nee, das fasst es ja eigentlich gut zusammen. Und zu Projekten würde ich auch sowas wie gemeinsame Feste und sowas zählen. Und dadurch ist das ja alles abgedeckt.
Ja, genau. Was hast du denn noch bei
intern.
Wie hast du es genannt?
Intern. Was ich noch als Netzwerkpartner aufgeschrieben habe, aber selber nicht nutze und du, glaube ich, auch nicht, sind Beratungslehrkräfte.
Habe ich tatsächlich einmal genutzt.
Ah, okay.
Und zwar die Beratungslehrkraft zum Thema Schulverweigerung. weil ich eine Schülerin hatte, wo ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch machen kann, machen soll. Und manchmal sieht man ja auch leider den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hatte ich auch verschiedene Beratungsstellen angerufen und am Ende auch die Beratungslehrkraft, die für unseren Kreis zuständig ist. Und wir hatten auch noch eine Idee, auf die ich vorher, ja, leider nicht gekommen bin. Und zwar hat die Klasse der Schülerin einen Brief geschrieben, den ich dann persönlich vorbeigebracht habe.
Das ist auch schön, ja. Das stimmt.
Aber ich, in dem Moment bin ich absolut nicht drauf gekommen. Also so einfach eigentlich. Mhm. Aber ja, ist manchmal so.
So ist es manchmal. Und wir sind ja auch nicht allwissend.
Nee, das stimmt.
Dann habe ich noch aufgeschrieben Sprachmittler. Da hast du auch wieder mehr Erfahrung als ich, weil ihr einen hattet. Aber das Projekt ist ja leider ausgelaufen.
Ja, ja, leider, leider. Tatsächlich. Wir hatten Dimitri bei uns. Und er war quasi, wir hatten ja eine Ankunftsklasse, die haben wir jetzt seit diesem Schuljahr nicht mehr. Und er war dafür da, genau da die Verbindung zu schaffen, beim Übersetzen zu helfen, bei ganzheitlichen Lernbedingungen zu unterstützen. Und Dimitri musste am 31.12. letzten Jahres gehen, weil das Projekt ausgelaufen ist. Und ja, seitdem merkt man erstmal nochmal, wie schwierig es ist, mit den Kindern zu kommunizieren. Ich meine, wir haben den Vorteil bei uns, wir haben eine Lehrerin, die spricht Russisch bzw. Ukrainisch. Das ähnelt sich ja. Die kann man dann immer hinzuziehen. Aber die hat jetzt selber eine erste Klasse und demzufolge ist das halt nicht einfach mal so. Dimitri habe ich angerufen, ich habe ein Kind bei mir im Büro stehen, kannst du mal kommen? Und 2 Minuten später war er da. Ist halt jetzt schwieriger, ja.
Genau, also man darf sich das nicht so als den klassischen Dolmetscher vorstellen, sondern, also Dimitri hat ja, glaube ich, 2 Schulen, wo er sich aufgeteilt hat, aber er war ja schon quasi den ganzen Tag mit vor Ort, kannte die Kinder, kannte die Eltern und hatte da ja einen super Draht eigentlich.
Genau. Ja, also es war wirklich alles. Es war ähnlich eigentlich wie so ein Stück weit Arbeit von einem Schulsozialarbeiter. Aber halt nur für diese, das waren bei uns 12 Kinder, glaube ich, oder 18 Kinder, die Dreh. Nur für diese 18 Kinder. Aber er hat Elternarbeit gemacht, er hat genauso mit den Lehrern kommuniziert, die Schüler besprochen haben. Er hat Streitigkeiten geklärt. Das war halt echt super.
Also Schulsozialarbeit auf Ukrainisch.
Ja.
Und der letzte Punkt, den ich noch bei intern stehen habe, aber nicht intern im Sinne von der Schule, sondern von unserem Träger, sind andere Schulsozialarbeiter.
Die habe ich auch. Die habe ich auch, weitere Schulsozialarbeiter.
Genau, und da ist das Feld an Netzwerkarbeit ja auch ganz groß. Also sei es jetzt verschiedene Austauschformate, die wir auch untereinander machen, um Neues kennenzulernen oder sich einfach mal einen Rat holen. Oder bei Kindeswohlgefährdungsfällen, dass man die Schulsozialarbeitenden als Insofa anruft. Und da Unterstützung bekommt.
Genau. Das war's bei dir mit intern?
Ja.
Ich habe noch ganz allgemein für intern den Elternrat, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, auch bei den Elternratssitzungen mit dabei bin, um einfach, was bewegt die Eltern, wo kann ich als Schulsozialarbeiter unterstützen und somit ja auch quasi das Elterncafé, ich meine, das ist auch diese Elternarbeit, um da einfach nah am Bedürfnis zu sein. Behörden, Ämter und Behörden.
Das Lieblingsthema von allen, glaube ich.
Genau. Wie sieht's denn aus? Wen hast du denn da so?
Ich habe als erstes bei mir das Jobcenter, weil das von den Behörden tatsächlich die Stelle ist, mit denen ich an meiner Schule am meisten zu tun hatte. Und wir hatten das Glück, dass wir auch eine Fortbildung hatten im Bereich Bildung und Teilhabe und dadurch so ein bisschen kürzere Dienstwege geschaffen worden, was echt einiges erleichtert hat. Gerade wenn man irgendwie Rückfragen hatte zu Anträgen von den Eltern, musste man halt nicht erst über diese Service-Hotline und dann weitergeleitet werden oder wurde sogar abgewimmelt. Also der kurze Dienstweg ist da echt viel wert bei den Ämtern. Ich hatte mit dem Jobcenter halt hauptsächlich zu tun für die Bildung und Teilhabeanträge. Also gerade auch die ausländischen Eltern. Ich habe auch die Deutschen unterstützt natürlich, die Hilfe wollten. Aber die ausländischen Eltern haben es ja aufgrund der sprachlichen Barriere einfach nochmal schwerer.
Ja, und das ist, also ich arbeite auch viel mit denen zusammen und das ist halt echt super. Ich lasse mir, wenn ich den Eltern anbiete, dass ich quasi mit dem Jobcenter für sie zusammenarbeite, weil oftmals bei uns war das Problem, dass die Kostenbewilligung für die Nachhilfe bei uns nicht ankam. Und somit lief quasi die Nachhilfe auf dem Papier schon, aber in der Praxis halt nicht. Und da lasse ich mir am Anfang auch einfach die Schweigepflichtsentbindung, schreibe ich Jobcenter mit drauf und dann läuft das auch echt problemlos.
Vielleicht noch kurz zur Erklärung für alle, die damit wenig Berührungspunkte haben. Man kann über Bildung und Teilhabe, wenn man zum Beispiel Hartz IV bekommt oder dieses Asylbewerbergeld, Mittagessen beantragen in der Schule oder im Kindergarten, dann das Geld für Ausflüge und Klassenfahrten und für Lernförderung. Also Nachhilfe.
Jessie, ich würde dich an der Stelle unterbrechen und vorschlagen, dass wir uns das notieren für eine weitere Folge.
Okay.
Wie schaut's denn aus? Was hast du denn noch für Ämter und Behörden? Das klingt halt auch gleich immer so, ja. Ämter und Behörden, das hat schon so einen negativen Touch von Anfang an. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch recht gerne... Also ich bin immer so zwiegespalten, je nachdem, welchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin man hat. Aber ab und an telefoniere ich auch echt gerne mit den Ämtern und Behörden.
Es geht so. Aber ich muss sagen, das war der Punkt, wo ich, glaube ich, als gerade auch Berufseinsteiger am meisten Respekt davor hatte, weil das ja teilweise auch so unübersichtlich ist. Also du hast für... die und die Straßen, den und den Ansprechpartner oder ist es einfach willkürlich zugeordnet, je nachdem. Muss ich da erstmal sozusagen durchwursteln, bis du deinen richtigen Ansprechpartner hast und das mit der Schweigepflichtsentbindung und allem, das fand ich am Anfang sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Aber wen hast du denn da jetzt noch?
Als nächsten Punkt habe ich Jugendamt, aber mir dann auch direkt dahinter geschrieben Saskia. Weil ich tatsächlich, glaube ich, in den 4 Jahren zweimal Kontakt mit dem Jugendamt hatte. Und du bist da, glaube ich, eher die bessere Ansprechpartnerin.
Ich habe tatsächlich, ja, ich glaube, so alle 2 Tage Kontakt mit dem Jugendamt. Mal ist es, dass ich muss sagen, wir haben mehrere Jugendamtsmitarbeiter, die für unseren Kreis zuständig sind, wie du ja schon gesagt hast, hier in der Straße. Aber unterm Strich habe ich 80% meiner Fälle bei einer Jugendamtsmitarbeiterin. Und wenn wir uns schon weniger als eine Woche nicht gehört haben, dann gehen wir schon ans Telefon und Mensch, lange nicht gehört, weil das eigentlich sehr untypisch ist. Ja, ich arbeite viel und intensiv mit dem Jugendamt zusammen, gerade um Beratungsangebote für die Eltern einerseits auf freiwilligen Ebene, also wenn wir halt einfach in der Schule nicht mehr weiterkommen und ich unter anderem dann immer, also wenn es familiäre Probleme sind, Erziehungsprobleme, dann verweise ich die Eltern zuerst an die Diakonie, beziehungsweise empfehle die Diakonie, ist eine Beratungsstelle, zu der wir später nochmal kommen werden. Und wenn die Eltern aber das absolut nicht annehmen wollen, weil die halt überhaupt die Probleme nicht sehen, dann vereinbare ich einen Termin beim Jugendamt, damit einfach da nochmal die Dringlichkeit und die Aufgaben der Eltern nochmal deutlich gemacht wird seitens des Jugendamtes. Des Weiteren sind Themen wie, Kindeswohlgefährdung, eines der Themen, die ich weniger mag, möchte man automatisch mitleide, aber es ist ja nun mal unser Aufgabengebiet, mir tut das dann immer echt leid für die Kids. Oder auch, wenn ich so allgemeiner, also selber nicht mehr weiter weiß. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Fall, da haben wir schon ganz, ganz viel gemacht, das geht seit einem Jahr jetzt und da habe ich auch letztens beim Jugendamt angerufen und gesagt, können wir uns nicht mal zusammensetzen, ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Und das haben wir dann auch gemacht und ja, haben jetzt eine Lösung gefunden, mit der wir, glaube ich, alle leben können, dem Kind zuliebe.
Aber man muss auch sagen, Kontakt mit dem Jugendamt ist ja nicht nur bezüglich Kindeswohlgefährdung, sondern auch, was mir halt jetzt gerade noch eingefallen ist, Familienhilfe zum Beispiel.
Genau. Aber es ist halt alles so eine Freiwilligkeitssache. Also die Schwierigkeit, glaube ich, bei der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist, dass die Eltern, der Großteil der Eltern immer noch so ein, das als rotes Tuch sehen. Aber es ist es halt gar nicht. Und ich sag auch immer zu den Eltern, die sind ja auch nur da, um zu helfen. Und es ist ja auch nur eine Freiwilligkeit erstmal. Und ich den Eltern rate, diese Freiwilligkeit anzunehmen, bevor es halt keine Freiwilligkeit irgendwann mal ist. Ja. Und das will ja keiner. Wir wollen alle zugunsten des Kindes entscheiden und uns verhalten. Und ja, meistens suchen sie sich dann auch eine Beratung.
Und Kontakt mit dem Jugendamt. Wir haben da ja schon mal die Folge Löweneltern dazu gemacht. Mhm. das ist ja nicht gleich, das Kind wird aus der Familie genommen, sondern vorher passieren ja im besten Fall noch andere Schritte und Hilfsangebote wie Tagesgruppe, der Familienhelfer, der mit reinkommt. Das ist ja einfach nur eine zusätzliche Hilfe für die Familie.
Genau, und es gilt auch immer ambulante Hilfe vor stationärer Hilfe. Also es wird immer geguckt, dass man erstmal ambulant was machen kann. Und ich hatte auch einen Fall, da war ich schon lange an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich sehe keine Perspektive mehr für das Kind im häuslichen Umfeld. Und ich muss sagen, das dauert bei mir lange, bis ich sage, es geht nicht mehr. Also da ist wirklich alles ausgeschöpft. Aber selbst da hat das Jugendamt immer noch gesagt, wir gucken auf eine Freiwilligkeit seitens der Familie. Und letztendlich ist es auch aufgegangen. Also es wären genug Punkte meiner Meinung nach gewesen, zu sagen, man nimmt das Kind jetzt in Obhut. Aber es hat sich dann letztendlich wirklich so gedreht, dass die Familie von sich aus gesagt hat, es geht nicht mehr. Wir geben das Kind in eine Wohngruppe. Und das ist halt auch wieder diese Freiwilligkeit letztendlich, auf die das Jugendamt hinarbeitet. Und es dauert wirklich lange und es muss viel passieren, bis das Jugendamt böse wird und das Kind rausnimmt. Aber dazu in der Löwenelternfolge auch mehr. Wen hast denn du noch bei Ämtern und Behörden?
Das Ordnungsamt, mit dem wir, glaube ich, aber an Grundschulen auch eher weniger zu tun haben, weil das Ordnungsamt ist ja hauptsächlich dafür zuständig, bei Schulverweigerung quasi einzugreifen. Genau. Also da werden ja die Eltern auf das Fehlen aufmerksam gemacht, telefonisch und schriftlich. Und wenn die dann nicht reagieren etc. und vielleicht noch ein zweiter Brief rausgeschickt wurde, also da gibt es auch überall so richtige Leitfäden, dann wird das ans Ordnungsamt weitergeleitet.
Genau, Schulpflichtsverletzung. Da fällt mir gerade ein, das notiere ich mir für eine weitere Folge. Auch dazu haben wir noch keine Folge, wo wir ins Detail der Schulpflichtsverletzung, nicht unbedingt Schulverweigerung, sondern eher dieses... Was passiert denn mit dem Ordnungsamt, mit dem Jugendamt? Ab wann muss man wen melden?
Ich weiß, einige Kollegen von uns haben da ja immens viel zu tun und sind dafür auch zuständig, aber wir selber können da ja wenig zu sagen. Hast du noch jemanden stehen?
Ich habe bei mir noch die Ausländerbehörde stehen. Und mit denen arbeite ich ab und an zusammen. Also das sind die, wo es eher weniger ist, aber dennoch NetzwerkpartnerInnen sind. Gerade in Bezug auf, naja, wenn es wieder um so eine Abschiebungssache, Duldungssache etc. geht, Landkreiswohnungen, also die bekommen ja vom Landkreis erstmal die Wohnung. Und ich hatte zum Beispiel einen Schüler, 9 Jahre, und der war mit 6 erwachsenen Männern über 30 in einer Wohnung und das hat ihm halt nicht gut getan. Da habe ich auch mit der Ausländerbehörde telefoniert, was wir da noch machen können. Und ansonsten habe ich als Amt noch die Stadt.
Ja, das ist auch gut, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, die Stadt, und zwar zum einen, was Hortverträge angeht, weil bei uns ist das, die Eltern schreiben den Hortantrag, da unterstütze ich mit, also gerade die Eltern mit Migrationshintergrund. Dann geht der Hortantrag zu der Stadt, die Stadt meldet sich bei den Eltern und sagt, hier, Tag X, ihr kommt vorbei und unterschreibt den Vertrag. Und genau da kippt es meistens, dass die Eltern diesen Brief nicht verstehen, den Vertrag nicht unterschreiben und die Kinder nicht in den Hort gehen können. Und da rufe ich dann auch immer unsere Mitarbeiterin an und frage hier, wo hängt's gerade, was fehlt noch oder ist es einfach nur, weil die Eltern nicht vorbeikommen, damit ich dann diese Info nochmal rübergeben kann. Und ansonsten halt mit die Stadt mit Partnerschaft für Demokratie. Da haben wir einmal die PfD quasi bei uns mit angegliedert, aber natürlich läuft das Ganze über Fördergelder von der Stadt und somit hängt man automatisch mit der Stadt wieder zusammen. Ich habe als Behörde auch noch die Polizei.
Die habe ich auch noch.
In verschiedenen Richtungen der Zusammenarbeit. Also von, wir müssen eine Anzeige stellen wegen sexuellem Missbrauch, über kommt mal vorbei und erklärt den Kindern, wie man über den Zebrastreifen geht. Also so querbeet ist da alles dabei. Oder wir haben auch bei uns, hast du das in der Zeitung gesehen, die Einschulungsaktion?
Ja, also die, das habe ich nicht in der Zeitung gesehen. Die gab es aber letztes Jahr bei uns an der Schule. Die wechseln, glaube ich, immer mal.
Ja, genau. Wo die Kinder, für alle, die es nicht kennen, die stehen mit der Polizei zusammen an der Straße, direkt vor der Schule, wo der Zebrastreifen ist. Und dann werden die Autofahrer angehalten durch die Polizei, die da vorbeifahren. Und dann sagen die Kinder sowas wie, danke, dass du am Zebrastreifen anhältst oder danke, dass du an unserer Schule langsam fährst und wir sicher über die Straße können. Und dafür bekommen dann die Autofahrer eine kleine Zuckertüte am ersten Schultag.
Genau, letztes Jahr waren wir die Schule, die das machen durfte.
Ja, finde ich eine ganz tolle Aktion. Also das ist echt cool.
Ja, und die Polizei macht halt auch sowas wie, also was du gerade gesagt hast, Fußgängerausbildung in der ersten Klasse oder in der vierten Klasse dann die Fahrradprüfung. Aber das läuft genau. Halt bei uns eher über die Schule sozusagen. Das organisiert die Schule jedes Jahr. Was über Schulsozialarbeit teilweise läuft, ist, ich kann dir nicht genau sagen, gerade wie die Stelle heißt, aber es gibt einen Ansprechpartner, der auch in die Schule kommt und mit den Schülern so Verhaltenssachen klärt. Nochmal guckt, was ist denn Gewalt und was kann man dagegen tun, etc. Weiß den Namen von der Stelle halt gerade nicht, den offiziellen.
Und die ist auch gar nicht noch nicht so lange da, war.
Genau.
Die wurde, glaube ich, erst letztes Jahr. Und da war auch der Hinweis, dass er direkt mit Schulsozialarbeit zusammenarbeitet, um halt auch Mobbing und sowas einzudämmen. Und es macht einfach ein anderes Bild, wenn da ein Polizist vorne steht und nochmal was sagt, als wenn wir da vorne stehen.
Genau. Und mehr habe ich bei Ämter und Behörden jetzt gar nicht stehen.
Ich habe noch den Amtsarzt, weil ich nicht weiß, inwiefern er zu Ämter und Behörden zählt. Aber mit dem als anonyme Fallberatung. Also wenn wir manchmal Dinge haben, wo wir nicht weiter wissen, inwiefern eine Beschulung möglich ist etc., dann wird der Fall anonym an den Amtsarzt gegeben, einfach nur als Beratung. Was können wir noch machen? Und dann habe ich noch den Landkreis im Fachbereich Migration. Also ich arbeite auch viel mit dem Landkreis zusammen. Was können wir als Schule noch machen, um die Kinder besser zu integrieren, aber auch in der Einzelfallarbeit?
Ich sehe schon, du hast ein breites Netzwerk.
Ja, aber das habe ich mir auch aufgebaut.
Ja, aber ich brauche halt manche bei mir an der Schule einfach gar nicht. Das ist wirklich so, ja, schulabhängig.
Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das, was wir euch jetzt erzählt haben, die gibt es halt bei uns im Kreis. Das bedeutet aber nicht, dass es die natürlich bei euch auch gibt. Aber vielleicht gibt es ähnliche Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Oder aber es gibt bei euch Dinge, die es bei uns gar nicht gibt. Wo wir sagen, oh Mensch, sowas wäre ganz cool. Da denke ich alleine nur an das MOVE-Projekt, was ich schon mal erwähnt hatte, mit der Schulverweigerung, was es mal in Halle gab. Das ist vielleicht in anderen Bundesländern gang und gäbe, dass es so eine Anlaufstelle gibt. Bei uns halt momentan leider nicht mehr. Ja, von daher sind das einfach nur Ideen. Wir wollen euch damit natürlich auch zeigen, wie breit gefächert man arbeiten kann und muss. Aber auch um SchulsozialarbeiterInnen, die jetzt vielleicht gerade erst angefangen haben im Beruf oder schon lange dabei sind, dass sie sagen, oh Mensch, dahin habe ich noch gar keine Beziehung, stimmt, da könnte ich mal gucken, wer ist mein Ansprechpartner und einfach zu schauen. Jessie, wir sind mit dem Bereich Kitas und Horte und Ämter und Behörden fertig. Und mit dem Blick auf die Uhr würde ich an dieser Stelle einen Cut ziehen. Macht noch eine zweite Folge draus, weil meine Liste ist noch nicht mal zur Hälfte abgehackt, tatsächlich. Es gibt noch ganz, ganz viel.
Das stimmt.
Und wir wollen ja auch nicht nur, dass, ja, dass wir euch quasi listenweise vorlesen. Mit dem arbeiten wir zusammen und mit dem, sondern auch, was steckt dahinter. Und deswegen würde ich sagen, Cut an dieser Stelle. Und wir freuen uns auf Teil 2, der dann auch direkt in 14 Tagen folgen wird, sodass das einheitlich ist. Und wir verabschieden uns mit einem Ciao, Kakao!
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.